Christina, wie schön, dass das geklappt hat.
Ja, endlich.
Endlich
oder?
Treffen wir uns mal wieder.
Ewigkeiten
her. Wir haben uns
her.
So lange nicht so mehr gesehen.
Lang,
ja,
wirklich. Und schau mal, wie schön alles hier so vorbereitet ist für uns. Wow, richtig toll.
Und ich dachte
toll,
mir auch gerade
mich.
Jetzt, wo das neue Jahr beginnt, mhm. können wir vielleicht auch ein bisschen zurückschauen auf das letzte
Zurück,
Jahr.
Da denke ich gerade an was, ey. Boah, ich muss mal auf Instagram schauen, weil wirklich zurückschauen ist echt so ein gutes Stichwort.
Weil es gab ja, Christina, einige Momente.
Das ist so
ich
krass.
Glaub,
ich habe so viele gute Stories gemacht im letzten Jahr. Das ist der Wahnsinn, wirklich.
März,
und warte, ich schau gleich mal, weil dann kann ich mich nochmal dran erinnern.
Nicht gut, Christina.
April? Nee, ich bin nicht im April, ich bin im August. Schau, da war das.
Okay.
Kannst du erinnern, wo war das lustig? Kannst du dich erinnern? Die war dir so, das war so, wir waren so drüber, ey. Das war wirklich, das war nur noch eskalativ. Das war der Wahnsinn.
Okay,
aber auch,
wenn
auch
das
der
jetzt
Dezember,
ein schlechter
Dezember,
Moment ist
der
für
war
das Thema.
Gut,
Christina,
boah, ey,
ich würde gerne noch mit dir über die Arbeit reden.
Verrückt, verrückt.
Christina?
Oh Mann, ey, Hammer.
Das wäre was mir echt auf dem Herzen
Arbeit.
Liegen würde, weil...
Der Philipp, hör mir
Philipp,
auf,
ganz
erzähl
genau.
mir gar nichts von Philipp, ey. Pff.
Ich glaube, ich denke
Philipp.
Wirklich, Christina, dass der Philipp dich gerade braucht. Der braucht Hilfe.
Ich muss das jetzt mal ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es ist einfach so. Und da fällt mir auch ein, der Philipp, der kriegt noch einen Termin von mir eingestellt, weil ich werde dem mal richtig Feedback geben.
Und
was
vielleicht,
gar
Christina,
nicht geht beim Philipp ist, wie der immer, ohne Witz, also der Philipp,
ich habe ganz spezielle Gedanken
der immer
auch, wie
seine Meetings mit mir nicht vorbereitet und das werde ich ihm jetzt mal sagen. Warte, ich mache schnell einen Termin mit ihm, warte, weil sonst vergesse ich es wieder. Ich muss dem aber das unbedingt zum Anfang des Jahres sagen, deswegen, warte, ich mache mir da schnell einen Termin, warte, über Teams geht das ganz gut, ja, so.
Okay, vielleicht ist ja Philipp auch
warte.
Jemand, einfach über
so
den wir die nächsten
das.
Tage nochmal reden können.
Ich hab den Termin schon, passt, alles gut, habe ich gemacht. Philipp,
vielleicht wäre es schön, Christina, wenn wir, jetzt beginnt das neue Jahr, wenn wir einfach anstoßen können, wenn wir ganz
neues
entspannt
Jahr
mal,
anstoßen.
Wenn wir ganz
du,
entspannt
da
mal
ganz
uns das Jahr...
Ein. Ich kann jetzt leider nicht, tut mir leid, ich muss es jetzt hier abbrechen, weil ich muss unbedingt die Susi anrufen, mit der werde ich nämlich nächstes Jahr Urlaub machen und wenn ich das jetzt nicht sofort kläre, dann sind die besten Angebote schon vorbei, also deswegen tschüss. Susi! Ja, super. Nächstes Jahr. Perfekt. Genau. Ja, wunderbar. So, jetzt herzlich willkommen im neuen Jahr. Hier vor Ort, auch online, zu Hause, vor den Screens. Wo auch immer du bist, vielleicht denkst du dir jetzt, was ist das für eine asoziale Kuh? Gell? Kann sein, sei ehrlich, hast ein bisschen dir gedacht. Gell? Ein bisschen hast du es gedacht. Wenn du so gedacht hast, es sei dir vergeben, weil ja, stimmt ja auch, oder? Ich habe mich wirklich asozial verhalten, weil... Also hier wunderschönes Dinner-Setting, alles so schön vorbereitet. Mein Mann hat sich was einfallen lassen und sei beruhigt, unsere Date-Nights sind so Gott sei Dank nicht. Also unserer Ehe geht es gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist und jetzt wird es gleich ein bisschen unangenehm, deswegen halte ich schon mal fest. Ich mache das manchmal in meiner Zeit mit Gott genauso, gell? Ich habe manchmal so Momente, wo ich mir denke, ah ja, jetzt Zeit mit Gott verbringen. Mit ihm reden, ins Gespräch kommen, ihn mir mal abholen. Und dann, wenn ich ehrlich bin, hocke ich mich da irgendwo irgendwie hin oder gehe spazieren oder mach was auch immer, wo ich mir denke, so ist jetzt gerade Zeit mit Gott richtig cool. Und dann passiert's, meine Gedanken, Gott ist da, aber ich bin gar nicht da. Meine Gedanken, die sind irgendwo, die sind mit XYZ beschäftigt, die sind, weil so viele Dinge in meinem Alltag so viel lauter sind. Die Kinder, wenn man welche hat, sind lauter. Die Arbeit ist lauter. Instagram ist immer lauter. Freunde, immer lauter als das, dass ich Zeit mit Gott verbringe und dass ich einfach mal hinhöre, was er mir zu sagen hätte. Und vielleicht geht's dir auch so in deinem Leben. Machen wir kurz einen Herzenscheck. Wer kennt diese Momente? Gebet ist gar nicht so einfach. Ein paar trauen sich, ehrlich zu sein. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Gebet ist gar nicht so einfach, weil es ist ganz, ganz, ganz krass umkämpft, in dieser Nähe Gottes zu sein, zu bleiben und da wirklich Fokus auf Gott drauf zu legen. Und deswegen wollen wir heute zum Anfang dieses Jahres und auch zum Anfang unserer 21 Days, unserer Gebets- und Fastenzeit, einfach mal anschauen, warum ist das so umkämpft? Warum verhalten wir uns am Tisch des Vaters manchmal wie die Bekloppten, ehrlich gesagt? Völlig asozial. Wo sind unsere Manieren geblieben im Umgang mit Gott? Funktioniert doch irgendwie nicht. Und was können wir tun, um in diesem Kampf siegreich zu sein? Deswegen fangen wir mit einer guten Nachricht an. Jetzt kommt noch gute Nachricht. Okay, ich verspreche dir, es kommen auch schlechte. Aber es kommt jetzt erstmal die gute Nachricht. Gute Nachricht findest du im letzten Buch der Bibel. Da schreibt Jesus an eine Kirche in Laodicea. Das ist ein Kleinasien-Handelszentrum in Laodicea. Und diese Einladung haben wir gedacht, die schreibt er ja nicht nur umsonst an Laodicea, die sagt er heute auch dir und mir hier in München. Und zwar sagt er Folgendes. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Aha, Jesus ist da, er steht vor der Tür, er klopft an. Und dann kommt eine Einladung. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, Du darfst Jesus aufmachen, egal ob zum ersten Mal oder immer wieder neu. Zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wir werden gemeinsam an diesem Tisch sitzen. Die Einladung Gottes heißt, schau mal, ich bin schon da. Ich klopf an dein Herz, heute vielleicht zum allerersten Mal oder aber immer wieder neu, wenn du dich auf diese, wenn du diesen Wunsch verspürst, Zeit mit mir zu verbringen. Ich bin da, du musst dein Herz nur öffnen. Und wenn du dein Herz aufmachst, dann haben wir diese Tischgemeinschaft miteinander und wir werden miteinander essen. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Eine Einladung, die dir und mir persönlich gilt. Hier an diesem Tisch gibt es einen Stuhl und auf diesem Stuhl steht dein Name. Und da sitzt der Schöpfer des Himmels und der Erde, der auch dich geschaffen hat und der dich kennt bis ins allerkleinste Detail und er wartet nur sehnsüchtig darauf, dass du dich dahin hockst und dass du mit ihm Zeit verbringst. Das ist die Einladung, die dir und mir gilt. Genial, oder? Richtig genial. Und dann kommen wir zum unangenehmen Teil der Predigt. Bist du bereit? Einer ist bereit. Gut, alle anderen müssen einfach jetzt durch. Und dann ist es aber so, dass wir alle ein bisschen bekloppt sind, so wie ich an dem Tisch bekloppt bin, weil, obwohl wir diese Einladung haben, nehmen wir sie manchmal einfach nicht ernst genug oder wir nehmen sie gar nicht in Anspruch. Entweder wir schauen da gar nicht vorbei oder wenn wir da sind, sind wir irgendwie abgelenkt. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist völlig bekloppt. Gut, wir wissen, wir sind Menschen. Menschen sind manchmal bekloppt. Und die Bibel sagt uns ein paar Verse vor dieser Einladung, gibt uns wie so ein paar Hinweise, warum es so sein könnte, vielleicht auch bei dir. Und zwar sagt Jesus dieser Gemeinde Folgendes. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Aha, Jesus kennt deinen Alltag. Der weiß alles, was dich ausmacht. Ich weiß, und jetzt kommt's, dass du weder kalt noch warm bist. Du bist weder das eine noch das andere. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, Jesus wünscht sich das, dass du entweder oder wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ja, ich habe gesagt, es tut weh heute, tut mir leid, aber wir gehen da gemeinsam durch, wir schaffen das. Was heißt das in Bezug auf unsere Gebetszeiten, in Bezug auf deinen Alltag mit Gott? Ich habe das gemerkt bei mir. Ich bin manchmal weder warm noch kalt. Was heißt das? Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin weder entschieden, hier an diesem Tisch zu sitzen und meinen Fokus auf Gott, mein Gegenüber zu richten und zu sagen, Gott, hier bin ich. Alles andere ist egal. Ich bin hier. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Was ist dir wichtig? Ich will dein Herz hören. Sag mir, was du denkst, was du fühlst. Lass mich da reinkommen in diese Gegenwart. Und ich bin aber auch nicht, gar nicht hier. Ich mache meinen Job so nebenher und höre so ein bisschen so nebenher zu, was er jetzt noch zu sagen hat. Und dann kommen manchmal so Impulse rein wie vom Philipp und denke mir, ah ja, der Philipp. Und schon geht's wieder ab in meinen Gedanken. Ich bin weder warm noch kalt. Ich bin nicht entschlossen genug, Gott zu begegnen. Ich kenne das wirklich aus meinem Alltag, dass ich manchmal nicht entschlossen genug bin, Zeit und Raum für Gott zu machen, Dinge rauszustreichen, die meine Aufmerksamkeit von Gott ablenken. Wenn ich das in meiner Ehe machen würde, ich sag mal so, wir wären recht schnell geschieden. Wäre schlimm. Okay, das ist ein Grund, warum wir vielleicht uns an diesem Tisch entweder gar nicht befinden oder uns so verhalten, wie ich mich verhalten habe. Oder ein anderer Grund, ein anderes Thema, mit dem diese Kirche zu kämpfen hatte, war, du sagst, ich bin reich. Wir wollen nicht alle reich sein. Und ich habe alles im Überfluss. Also nach außen, das Materielle, was man mit dem Sichtbaren sehen kann, scheint es so, als wäre da alles da. Es fehlt mir an nichts. Geistlich gesehen heißt es, du merkst nicht, in was für einem, und jetzt kommt's, jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Du bist arm, blind und nackt. Interessant, oder? Und das kenne ich auch von mir. Ich kenne genau das. Es fehlt mir an nichts. Ich kann selber Gott. Ich brauche dich eigentlich gar nicht, weil ich habe ja studiert. Ich bin ja schlau. Ich habe ja immer gute Ideen. Ich finde schon Lösungen. Und ich bin ja an sich auch mit dir unterwegs. Das heißt, wenn ich irgendwas denke, ist es bestimmt ein Gedanke von dir. Da muss ich mich nicht mehr mit dir abstimmen. Passt, wie meine Freundin Elena sagen würde. Passt. Oder? Manchmal glaube ich, das ist eine Falle, in die wir alle tappen, dass wir uns zu sehr auf uns selber verlassen können. Weil wir eigentlich viel zu klein denken von dem oder es gar nicht wissen, was Gott tun will durch unser Leben. Und deswegen haben wir es ehrlich gesagt manchmal gar nicht nötig, hier an diesem Tisch zu sitzen und Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Zumindest glauben wir haben es nicht nötig, weil es stimmt ja nicht. Aber wir glauben es. Und dann setze ich mich hier hin, immer in den Momenten, wo dann jemand krank wird. Dann bin ich da, weil da komme ich ans Limit. Oder wenn irgendeine Freundin Liebeskummer hat, bin ich auch da, weil da kann ich auch ihr nicht irgendwie mit schlauen Worten helfen. Oder wenn ich nicht genügend Geld am Ende des Monats mehr habe und ein Wunder brauche, dann bin ich auch da, weil ich habe ja gelernt, Gott ist mein Versorger. Dann sitze ich wieder da, gell? Und dann, sobald das Problem erledigt ist, bin ich wieder weg. Aktenzeichen XY, ungelöst, da war sie, verschwunden. Gell? Ich weiß, es sind unangenehme Worte heute am Anfang des Jahres in unserem ersten Gottesdienst, aber ich glaube, das kennen wir doch alle, oder? Vielleicht nicht in dieser extremen Art, aber wir kennen das alle. Und deswegen ist es mal interessant zu hören, was sagt Gott jetzt dieser Kirche? Nicht nur über ihren Zustand, sondern was sie eigentlich nötig hat in ihrer Armut, in ihrer Blindheit und in ihrer Nacktheit. Und er sagt ihr Folgendes: Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Kaufe weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Okay, Gott möchte, dass wir diese Dinge bei ihm erwerben. Wo bekomme ich diese Dinge? Und was bedeuten diese Dinge? Diese Dinge, Nummer eins, bekomme ich an diesem Tisch. Die kann ich nicht ohne Gott bekommen, weil es sind geistliche Dinge, es sind geistliche Geschenke, die er dir machen möchte. Und das Erste, was er dir sagt, ist, kaufe dir Gold, das im Feuer gereinigt ist. Laodicea, ich habe es vorhin gesagt, ist ein Handelszentrum, eine reiche Stadt. Sie haben gehandelt mit verschiedenen Waren, sie haben gehandelt mit edlen Stoffen. Sie hatten alles im Überfluss. Was sie nicht gemacht haben war, oder was sie darüber vergessen haben, war zu fragen, Gott, was ist dir eigentlich wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass ich diese Reichtümer anhäufe? Ist das wirklich das, was ich machen soll? Und vielleicht erinnerst du dich am Anfang, Gott wollte mit mir über Philipp sprechen. Auf meiner Arbeit gab es einen Menschen, den er kennenlernen wollte, der ihn kennenlernen wollte. Er wollte mir das sagen. Er wollte mir einen Hinweis darauf geben, wie ich Gold sammeln kann, nämlich Schätze, die in der Ewigkeit Bestand haben. Und Schätze, die in der Ewigkeit Bestand haben, sind Menschen, die Jesus kennenlernen, weil du hier an diesem Tisch Zeit mit deinem Vater verbringst und dir von ihm Aufträge abholst, dir von ihm das zeigen lässt, worauf du setzen darfst, was du wirklich tun darfst. Weiße Kleider will Gott dir hier anziehen an diesem Tisch. Was bedeutet das? Weiße Kleider heißt, Gott möchte hier an diesem Tisch dir alles abnehmen, was verhindert, dass du in seiner Nähe sein kannst. Weil vielleicht hast du Dinge, für die du dich schämst in deinem Leben. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die schmerzhaft waren. Du hast dir wie Dinge angezogen, von denen Gott sagt, schau mal, das bist du gar nicht. Und ich erinnere dich hier an diesem Tisch neu, dass du das gar nicht bist. Ich ziehe dir die alten Kleider aus und ich ziehe dir neue weiße Kleider an. Ich schenke dir hier Identität. Ich schenke dir hier an diesem Tisch Wert. Ich schenke dir hier an diesem Tisch Bestimmung. Ich schenke dir hier an diesem Tisch neue Überzeugung dafür, wer du wirklich bist und wie ich dich sehe. Das kriegst du nur hier an diesem Tisch. Ich nehme die Scham von dir weg, damit wir ganz, ganz nah sein dürfen können. Das passiert nur an diesem Tisch hier. Und die Salbe, oder du erinnerst dich vorhin in unserem kurzen Anspiel, da hat der Jens mit mir über etwas reden wollen, was im letzten Jahr war. Das können so Dinge sein, die an dir dranhaften, vielleicht schmerzhafte Erfahrungen, Erlebnisse. Und Gott will sie hier an diesem Tisch, in dieser Umgebung, will er sie heilen. Hier bekommst du Heilung. Und zuletzt will Gott dir hier deine Augen öffnen, diese Salbe, damit du geistlich klar sehen kannst. Das ist genau das, was der Jens mir angeboten hat. Komm, lass uns über 2024 reden. Ich will dir zeigen, was ich vorbereitet habe. Ich will, dass du geistlich sehen kannst, was ich tun will. All das passiert hier an diesem Tisch. Also sind wir wirklich, Entschuldigung, wenn ich es nochmal sage, bekloppt, wenn wir nicht hier an diesem Tisch sitzen, oder? Und trotzdem wissen wir, es ist ein Kampf. Und die Frage, die ich mir stelle und die ich dir jetzt stelle, ist, wie können wir diesen Kampf hier kämpfen und wie schaffe ich es denn ganz konkret im Alltag, am Tisch mit Gott zu sitzen?
Interessant wäre vor allen Dingen die Frage, wo befindet sich dieser Tisch?
Auch eine gute Frage.
Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, heute Abend 21 Uhr am Marienplatz, die eine Pizzeria, an dem Tisch, da sitzt Gott. Heute Abend sitzt er, wer würde hingehen? Wer würde hingehen? Okay, einfach mal gucken. Er ist da. Wie ist er so? Jeder von uns würde hingehen. Und das Schöne ist, Jesus sagt uns, Gott, der Platz Gottes, der Tisch des Vaters, er hat einen ganz bestimmten Standort. Jesus verrät uns, wo der Tisch des Vaters ist. Und lass uns mal reinschauen, Matthäus Evangelium. Matthäus 6 ist deshalb bekannt, weil da das Vaterunser drin steht, also das berühmteste Gebet der Menschheit. Und bevor Jesus dir sagt, wie du beten kannst und wie du beten sollst, sagt er dir, wo du beten kannst, nämlich bei Gott, bei deinem Vater. Und hier steht Folgendes, Matthäus 6,6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Wo ist Gott? Gott ist im Verborgenen. Gott ist 24/7, ist er im Verborgenen. Er ist die ganze Zeit da. Er ist auch da, wenn du nicht da bist. Er sitzt an diesem Tisch. Der Tisch des Vaters ist besetzt und da sitzt der Vater an diesem Tisch. Gott ist im Verborgenen. Er ist im Verborgenen, er ist aufzufinden durch dich. Und wir beten so oft, oder wir kennen dieses Gebet, wo wir immer sagen, Gott, ich möchte, dass du mir jetzt begegnest. Ja, ich möchte, dass du mir jetzt begegnest. Ja, okay, aber Gott möchte, dass du ihm begegnest. Gott möchte, dass du ihm begegnest. Wo? Im Verborgenen. Das ist eine feste Zusage von Jesus Christus. Er sagt, mein Vater ist im Verborgenen. Und er möchte dir dort begegnen. Er ist im Verborgenen. Wie kommst du ins Verborgene? Einfacher Trick. Es ist nicht schwer. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Schließe deine Türe zu, sagt Jesus. Wie kommst du ins Verborgene, indem du die Tür schließt? Das kann sein, dass es was Geografisches ist, was Örtliches, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt an einen ruhigen Ort. Vielleicht machst du ein Gebetsspaziergang, gehst einmal ums Haus, wie auch immer. Du schließt zu Hause eine Tür. Das kann auch sein, schließe die Tür. Was sind aber die meisten Türen, die uns hindern, bei Gott anzukommen, im Verborgenen? Es sind die inneren Sachen. Es sind innere Verhinderer. Schließe die Tür zu Instagram. Was passiert, wenn du einen Tag lang verzichten würdest auf Instagram? Was würde es mit dir, mit deiner Seele machen? Wahrscheinlich würdest du austicken. Du würdest unruhig werden. Ein klarer Hinweis darauf, es ist da eine Tür, die geöffnet ist und die geschlossen gehört, damit du Gott im Verborgenen begegnen kannst. Was wäre, wenn du auf TikTok verzichten müsstest, komplett auf Social Media, wenn du auf TV verzichten müsstest, auf die wertvollsten Gespräche mit deinen Mitmenschen? Es kann mega wertvoll sein. Aber wenn du sie Gott vorziehst, hast du einen Götzen vor dir. Deshalb machen wir 21 Days. Um zu checken, einen Herzenscheck im Fasten und Gebet zu machen und zu sagen, Gott, gibt es irgendwelche Türen, die offen stehen, die mich daran hindern, dir im Verborgenen zu begegnen? Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, verzichtest du auf verschiedene Sachen, Essen ist eine Sache, verzichtest du auf Social Media, verzichtest du auf dieses oder jenes und gehst stattdessen ins Gebet zu deinem Gott, dir werden so viele Sachen, mir werden jedes Mal Sachen bewusst, wo ich merke, okay, wow, mein Kaffee ist mir fast wichtiger als Gott. Weil ich denke mir gerade, ich brauche Power für heute Abend, ich sollte mal Kaffee trinken. Warum denke ich nicht, ich sollte zu Gott gehen? Weil ich dann Götzen anscheinend entwickelt habe, der Kaffee heißt. Das ist die Anleitung, das ist die Adresse von Gott, das ist die Adresse des Tisches des Vaters. Matthäus 6,6 Straße ist er. Er ist im Verborgenen. Die Frage ist nur, bist du auch da? Gott sehnt sich danach, dass du hingehst und sagst, ich schließe die Tür hinter mir zu. Alles, was mich hindert. Und ich komme an in Ruhe. Und diese Ruhe auszuhalten ist schwierig. Und es kommen alle möglichen Dinge hoch, die du jetzt noch in deinem Business machen müsstest. Es kommen Dinge hoch, wo du im Moment vielleicht nicht gesehen wirst. Es reicht, dein Vater im Himmel sieht dich. Das hier bedeutet Begegnung mit Gott am Tisch des Vaters. Er ist da alle Zeit. Weißt du, vielleicht hast du auch den Gedanken, Okay, Jens, ja, aber wenn du meinen Alltag kennen würdest, das ist nicht immer so easy. In meinem Alltag habe ich alle möglichen Dinge zu tun, in meiner Firma, in meiner Family, meine Kinder sind klein, ich habe alle möglichen Dinge zu tun. Es sieht nicht so toll aus wie an deinem Tisch. Wo ist der Tisch des Vaters im Alltag? Ich brauche den Tisch des Vaters doch nicht nur am Sonntag, wo alles nett ist, sondern ich brauche ihn doch in meinem Alltag. Der Tisch des Vaters ist immer offen. Der Tisch des Vaters ist ein geistlicher Ort und er ist in deinem Alltag. Ich erkläre dir dieses Prinzip anhand von einem ganz einfachen Fitnessstudio. Ich liebe es, in Fitnessstudios zu gehen. Immer schon. Ich habe damit angefangen, irgendwann Ende der 90er. Ja, da war es bei uns im Ruhrgebiet so eine richtige Pumperbude. Da sind nur Männer gewesen. Ja, das waren Gewichtheber. Diese Gewichtheber, die Bude war viel zu klein. Es war irre warm in dieser Bude und die ganzen Jungs hatten meistens relativ wenig an, weil A war ihnen heiß und zum anderen wollten sie zeigen, sie haben halt Muckis. Okay, Fitnessstudio in den 90ern. Warst du heutzutage mal in einem Fitnessstudio? Ich freue mich mega darüber, dass auch Frauen mittlerweile Fitnessstudios entdeckt haben, weil Sport ist doch cool. Genial, dass Frauen und Männer gemeinsam trainieren können im Fitnessstudio, ist eine super Sache. Heutzutage fällt mir aber auf, dass einige Frauen und auch einige Männer tatsächlich im Fitnessstudio extrem wenig anhaben. Das ist manchmal nur ein Sport-BH, nichts weiter und ein kleines Höschen. Das gab es in den 90ern nicht. In den 90ern bin ich ins Fitnessstudio gegangen und dachte mir, okay, oh, ein bisschen Kopf frei machen. Ich setze mich auf meine Hantelbank und dann sitzt neben mir einer, der trainiert auch und dahinten trainiert auch einer. Heute ist es anders. Du sitzt da, plötzlich schaust du nach rechts und du siehst nur ein Sport-BH. Okay, da ist auch noch ein Höschen. Versteh mich nicht falsch. Also du kannst tragen, was du willst, überhaupt kein Problem. Aber es kann sein, dass wenn du nur ein Sport-BH und nur ein Höschen trägst, dass es bei deinem Gegenüber Gedanken auslöst, egal ob Männlein oder Weiblein. So, und diese Gedanken wollten auch bei mir anklopfen. Weißt du, da wo ich früher ganz entspannt war in einem Fitnessstudio, dachte ich mir jetzt, okay, Gedanke da jetzt hinzuschauen will ich gar nicht. Ich habe die beste, die heißeste Frau zu Hause, warum sollte ich hinschauen? Und trotzdem versucht der Feind. Und er sagt, schau doch hin. Du könntest dies machen, deine Gedanken fangen an. Und wenn du tatsächlich denkst, dass du mit deinen eigenen Gedanken dagegen halten könntest, bist du auf einem ganz schmalen Pfad unterwegs, denn dann überschätzt du deine eigenen Fähigkeiten. Du bist nur stark durch deinen Gott. Was habe ich also gemacht? Weil ich hatte diesen Moment, wo ich mir gedacht habe, okay Gott, ey, ich versuche dir nah zu sein, so gut es geht. Ich lese in der Bibel, ich spreche mit dir, ich versuche an dem Tisch von dir zu sitzen, so oft es auch immer geht. Ich mag jetzt gar nicht in das Fitnessstudio gehen, weil irgendwie kommen schräge Gedanken und ich bin permanent damit beschäftigt, schräge Gedanken abzuwehren. Nee, den Gedanken will ich jetzt auch nicht haben und den schicke ich dahin. Das ist anstrengend, das macht keinen Spaß. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Jens, geh weiterhin hin. Geh weiterhin in dieses Fitnessstudio. Warum? Weil du kannst dort am Tisch des Vaters sein. Egal, ob du eine Kurzhantel in der Hand hältst, egal, ob du auf dem Fahrrad fährst, du kannst am Tisch des Vaters sein. Okay, dachte ich mir, ich gehe hin. Ich sitze also wieder im Fitnessstudio. Und da kam diese Frage an Gott, wie mache ich das denn jetzt am Tisch des Vaters sein? Und er hat gesagt, okay, fang an zu beten. Wofür soll ich denn jetzt beten? Und da kam so ganz random, okay, Nico, Männerarbeit im ICF. Okay, Gott, ich bete jetzt für die Männerarbeit im ICF. Und ich bete eine Sekunde, ich bete zwei Sekunden. Das sind keine langen Gebete gewesen, das waren 15 Sekunden manchmal. Aber du bist versetzt an einen geistlichen Ort. Du bist im Geist in diesem Moment. Du kämpfst nicht auf dem Boden mit Gedanken gegen fremde Gedanken und dann weißt du gar nicht mehr, welcher Gedanke ist jetzt richtig. Du bist an einem realen Ort. An einem realen Ort. Und dahinter steckt ein Prinzip und dieses Prinzip findest du in Jakobus. Jakobus 4, Vers 8 steht folgendes. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes. Was mache ich in diesem Fitnessstudio? Lass es gerne mal stehen, den Vers bitte. Was suche ich in diesem Fitnessstudio, wenn meine Gedanken irgendwie schräg wurden und ich gar nicht wusste, was soll ich jetzt machen? Ich bleibe nicht hier unten bei Gedanken, wo ich sage, okay, jetzt schicke ich einen anderen Gedanken, positives Denken dagegen. Nein, ich suche Gott hier. Und dann passiert Folgendes. Die Bibel sagt es uns zu und Gott wird dir nahe sein. In diesem Moment erlebe ich das jedes Mal. Nicht nur die Fitnessstudio-Geschichten, sondern auch andere Sachen in meinem Leben, wo plötzlich Sorgen angreifen wollen. Was wäre, Achtung, was wäre, wenn heute der Tag wäre, zu Anfang des Jahres, wo deine Gedanken nicht mehr Herr über dich sein dürften, wo deine Gedanken dich nicht mehr quälen dürften. Du und ich, wir haben alle Gedanken, die uns quälen, Gedanke vom Minderwert. Du gehst hier raus und denkst dir, okay, bei mir ist irgendwie, ich bin einfach schlecht, ich bin einfach nicht wertvoll. Diese Gedanken spielen sich hier ab. Jetzt kannst du es mit positivem Denken versuchen. Ja, tschakka, 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 denk halt einfach gut über dich. Dann kämpfst du mit Gedanken gegen Gedanken. Lass es. Suche Gott. Hier ist Gott. Und da kommt er und sagt, ich werde dir nahe sein. Und dann ist er dir nahe. Wie wäre es, wenn ein schlechter Gedanke über deinen Wert, er kommt bei dir an und dieser Gedanke lautet, du bist einfach dumm, du bist so nicht zu gebrauchen. Wenn du nicht hingehen würdest und sagen würdest, okay, ja, ist da vielleicht was dran, sondern wenn du einfach sagen würdest, Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin und ich danke dir auch für meine Family, dass sie auch wunderbar ist und meine Kirche und was die jetzt wieder alles vorhat und ich bete für die 20. Du bist in einer anderen Welt, hast du es ausprobiert mal? Ich sag dir eins, das ist etwas, was bei mir die letzten Jahre, wo Gott mich auf ein neues Level gehoben hat. Was sind Gedanken, die dir zu schaffen machen? Minderwert, Sorge, wir haben überall Kriege in der Welt. Was wäre, wenn diese Gedanken kommen würden, okay, ist nichts, morgen ist Schluss. Okay, tschakka, 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 wird schon, ja, aber morgen ist Schluss. Nein, okay, Gott. Und ich danke dir dafür, dass du mein Hirte bist. Du näherst dich Gott an. Und was macht er? Er ist dir nahe, ist die feste Zusage Gottes. Hey, ich leg's dir wirklich ans Herz. Mach das. Probier es aus. Ich weiß nicht, was deine größten Themen sind, aber fang an, ins Gebet zu gehen. Und du bist in einer anderen Sphäre. Du bist in einer anderen Sphäre. Es ist der Geist. Und du bist berufen, im Geist zu leben und zu wirken. Und der andere Punkt, den ich dir gerne mitgeben würde, der erste, schließe die Tür. Der zweite Punkt, nähere dich Gott an. Und der dritte Punkt ist, behandle Gott bitte. Behandle Gott nicht schlechter als dein Freund. Ich hatte ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat. Und zwar war es folgendes. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn deine Beziehung zu Gott Priorität hat in deinem Leben, dann werde ich das in deinem Terminkalender ablesen können. Wenn da nirgendwo Zeit mit Gott drinsteht, scheint es so, als wäre dir Business oder andere Termine oder andere Menschen wichtiger als die Zeit mit Gott. Weil die Zeit mit Gott wird schon wie irgendwie kommen, zufällig, oder? Also, ist die Zeit mit Gott wichtig, taucht es in deinem Kalender auf. Und so ist es bei mir gewesen vor ein paar Jahren, dass ich gesagt habe, okay, also so ein Date mit Gott wäre doch cool. Gott, ich fahre mit dir in die Berge, habe ich gesagt. Ich hatte so einen Nachmittag frei, bin mit Gott in die Berge gefahren und habe da so einen Gebetsspaziergang gemacht. Einfach rumlaufen und mit Gott reden. Ich mit Gott alleine. Und dann bin ich zurückgefahren, ja, über die Autobahn. Und an Irschenberg, hier bei uns in Bayern, gibt es noch eine schöne Kaffeerösterei. Und irgendwie kam dieser Gedanke in mir auf, Jens, du könntest da noch einen Kaffee trinken gehen. Und da dachte ich mir, wie Kaffee trinken? Ich bin doch jetzt hier ganz alleine. Du merkst, Gedanken kommen wieder. Okay, was mache ich mit dem Gedanken? Ich gehe einfach direkt zu Gott. Gott, was ist mit dem Gedanken gerade? Hier Kaffee, soll ich noch einen Kaffee trinken? Na, suche ich Gott. Ist er mir nah? Und plötzlich kriege ich diesen Impuls, Jens, wenn du jetzt mit einem Kumpel unterwegs wärst Richtung München, würdest du hier noch einen Kaffee trinken gehen? Und ich sage, ja, ich liebe Kaffee und das Kaffee ist echt schön, ich würde da noch reingehen. Warum machst du es dann nicht mit mir? Und das hat mir zu denken gegeben. Anscheinend behandle ich Freunde, Bekannte anders, als ich Gott behandeln würde. Bei Gott war es für mich so, dass ich nicht anhalten würde und zu sagen, okay, ja, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast. Nein! Und deshalb behandle bitte Gott nicht schlechter als deine Freunde. Weil Gott ist da und er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Er liebt es, mit dir an diesem Tisch zu sein. Dieser Tisch ist ein geistlicher Ort. Dieser Tisch, bei Gott musst du eins wissen, Gott denkt in Familie. Gott möchte, dass alle Menschen mit ihm an einem Tisch sitzen, in seiner göttlichen Familie. Er möchte, dass du an diesem Tisch sitzt, egal ob du ihn jetzt schon kennst oder noch nicht. Gott denkt immer in Familie. Und er sagt, das, was diese Familie miteinander verbindet an diesem großen Tisch, das ist Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zu den Mitmenschen, Liebe zu sich selbst. Das ist das, wo Gott sagt, Liebe regiert an diesem Tisch. Und es ist so, dass uns das nicht immer gelingt in unserem Leben. Dass es mir nicht immer gelingt, Gott die Ehre zu geben. Okay, die Bibel nennt das dann Sünde, Zielverfehlung. Dass ich meine Mitmenschen schlecht behandle. Die Bibel nennt das Sünde. Und die Bibel sagt, das trennt dich vom Tisch Gottes. Vom Tisch mit dem allmächtigen Vater trennt es dich. Und deshalb wird der allmächtige Gott, er verlässt diesen Ort, er wird Mensch in Jesus Christus. Er stirbt für dich am Kreuz. Er trägt das, was zwischen dir und Gott steht. Und seitdem ist er der Weg. Seitdem ist Jesus der Weg. Johannes 14, Vers 6 steht, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg zu diesem Tisch des Vaters und das ist Jesus Christus.
Und in der Offenbarungsstelle, die wir vorher gelesen haben, verspricht uns Gott, wenn wir diesen Kampf kämpfen, weil es ist einfach manchmal im Alltag echt ein Kampf, hier zur Ruhe zu kommen bei Gott, gell? Aber wenn wir das schaffen, mit Gottes Hilfe, weil die brauchen wir, dann verspricht uns Gott, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Gott verspricht dir, dass du hier an diesem Tisch gemeinsam mit ihm herrschen darfst in deinem Leben. Dass du gemeinsam mit ihm dein Leben gestalten darfst, dass du regieren darfst, weil er auf dem Thron sitzt und du mit ihm auf dem Thron sitzt und du nicht mehr einfach Opfer deiner Umstände bist. Und jetzt ist aber wahrscheinlich dem einen oder anderen klar geworden, gell? So wie mir. Mir wird das immer wieder klar, wenn ich hier bin. Es fällt mir einfach schwer. Ich weiß manchmal gar nicht, wie soll ich es schaffen, hierher zu kommen oder wenn ich hier bin, wie soll ich es schaffen, mich wirklich auf Gott zu fokussieren. Ja, ich kann mein Handy weglegen, ist schon mal gut. Und trotzdem rennen meine Gedanken weiter und ich merke, dann kommt so eine Reue in mir auf, weil es mir eigentlich leid tut, dass ich Gott so behandle. Und wenn es dir auch so geht, dass du an der einen oder anderen Stelle gemerkt hast, boah Gott, es tut mir leid, dass ich vielleicht in den letzten Wochen dich ein bisschen außen vor gelassen habe, dass ich nur so pseudo an diesem Tisch saß, dann will ich dir eins am Ende sagen. Gott sagt dir in dieser Offenbarungsstelle Folgendes. Er sagt dir all diese Dinge nicht, um dich anzuklagen, um dich zu verdammen, sondern er sagt es mit einem liebevollen, väterlichen Blick. Und er sagt dir, ich mache das so mit allen, die ich liebe. Gott zeigt dir Dinge, wo du umkehren darfst, weil er dich liebt. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und ich weise sie zurecht. Und deswegen sei nicht länger gleichgültig, sondern kehre um. Und das wollen wir einfach gemeinsam machen. An der einen oder anderen Stelle, wo du vielleicht falsch abgebogen bist, wo du diesen Tisch verpasst hast, da darfst du jetzt umkehren, egal ob vielleicht zum allerersten Mal, weil du noch nie an diesem Tisch saßt und du merkst, in die Richtung, in die ich mit meinem Leben gehe, ist eigentlich eine Richtung, da entferne ich mich immer weiter von Gott. Vielleicht ist heute der Tag, wo du entscheiden kannst, ich kehre jetzt um. Ich höre auf, mich weiter zu entfernen von Gott und ich komme zu diesem Tisch zurück. Oder vielleicht kennst du Jesus schon lang, aber du strugglest hier diesen Kampf, weil der Struggle ist real, Leute. Dann darfst du all die Punkte nehmen, mit denen du zu kämpfen hast und darfst sagen, heute, Vater, kehre ich um. Es ist ganz einfach umzukehren. Du erkennst etwas, oh Mist, ich verbringe zu wenig Zeit. Gott hat nicht meine ungeteilte Aufmerksamkeit hier an diesem Tisch. Du bekennst es. Gott, es tut mir leid. Vergib mir. Und du handelst. Du machst es ab sofort anders und du sagst, hilf mir Gott, in Zukunft, in diesem Jahr 2024, diesen Ort aufzusuchen mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Wir wollen das jetzt machen, wir wollen mit dir beten. Wenn du möchtest, darfst du einfach diese Entscheidung treffen, wenn das für dich heute dran ist, umzukehren. Egal, ob zum allerersten Mal oder wieder neu. Und wenn du möchtest, frag einfach Gott in deinem Herzen, Gott, was sind die Punkte, wo ich heute umkehren darf zu deinem Tisch? Und wenn du diesen Punkt hast, dann sei ganz mutig und steh auf, als einen ersten Schritt zu sagen, Jesus, ich bin hier und ich will heute umkehren. Und wir beten für dich.
Ja, und wir rufen aus, Vater, so wie es in der Offenbarungsstelle steht, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf um deine Nähe. Und wir rufen aus, dass wir diesen Kampf nicht länger irgendwie uns treiben lassen, uns irgendwie nicht positionieren, sondern dass wir uns positionieren in einem Kampf um deine Nähe. Und wir rufen aus, wir wollen deine Nähe haben. Wir wollen in deine Nähe kommen. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du jetzt an jedem Herzen bist und dass du derjenige bist, der anklopft an der Tür. Und ich bete darum, Jesus, dass wir dein Klopfen jetzt hören an unserer Tür, an unserer Herzenstür und dass wir dir aufmachen. Und wir sagen, ja, komm du rein in unser Herz. Komm du rein in unser Leben.
Und Vater, wir kämpfen diesen Kampf, indem wir das annehmen, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir nehmen Vergebung an. Und ich bete jetzt für mich und für jeden Einzelnen, der das hier möchte und der das online möchte, um Vergebung. Ich bete um Vergebung, wo ich passiv geworden bin, in diesem dir nachjagen, in dem dich suchen, in dem dich an erste Stelle stellen. Und ich bete um Vergebung, wo ich gleichgültig geworden bin, wo es mir irgendwie egal ist, wie was du zu sagen hast, wo ich dich irgendwie nicht an erste Stelle gestellt habe. Ich bete um Vergebung, wo ich geteilt habe, meine Aufmerksamkeit, wo mein Herz wie geteilt ist, wo ich mich in die Dinge hineinziehen habe lassen, die die Welt vorgibt, die wichtig sind, die mich aber nicht satt machen. Und ich bitte dich, Vater, um Vergebung und ich bitte dich vor allen Dingen darum, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du alles löst, was uns wie davon abhalten will, diese Entscheidung zu treffen, zu dir heute umzukehren. Ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst, Vater, und dass du uns rufst, komm zu mir, mein Kind. Komm zu mir, der Tisch ist vorbereitet für dich. Und Vater, ich bete auch, dass du jetzt übernatürlich alle Scham, alles Versagen, alle Anklage, dass du sie jetzt nimmst von unseren Gedanken, dass du sie wegnimmst von unseren Schultern. Und ich spreche das über dir aus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Christus hat alles Versagen getragen am Kreuz, weil er wusste, dass du es nicht alleine schaffst. Und ich danke dir, dass wir hier mutig sein dürfen, es nicht alleine schaffen zu müssen, sondern dass wir wissen dürfen, mit deiner Hilfe, allein mit deiner Hilfe, da schaffen wir es.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen. Wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.